Lass uns sein, dass wir zum Anfang beten, aber ihr dürft gerne sitzen bleiben. Und Jesus, wir danken dir, dass wir so vor dich kommen können, dass wir Gemeinschaft haben können. Und ich bitte dich jetzt, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest. Und das tun wir in dem Wissen, dass du ein Gott bist, der heute noch redet und der nicht tot geblieben ist, sondern der auferstanden ist von den Toten. Amen. Dankeschön, dass ihr das gesehen habt. Danke. Hoffen ist schwierig, aber Hoffnung macht auch den Unterschied. Zwei Beispiele. In der Schule habe ich es oft so gemacht, dass ich eher tief gestapelt habe, weil eine Sache dann nicht passieren konnte, nämlich dass meine Hoffnung enttäuscht wird. Also lieber mal schwarz sehen, weil dann kann eine Sache immerhin nicht passieren, dass du enttäuscht wirst. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr diese Taktik, so ein bisschen verbreitet bei uns. Aber Hoffnung macht eben einen Unterschied. Ich möchte euch zu Anfang ein kurzes Beispiel mitgeben, warum ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir Hoffnung haben. Stellt euch vor, zwei Frauen oder auch zwei Männer sind gleich alt, haben die gleichen ökonomischen Bedingungen, haben dasselbe Temperament, denselben Job, selbe Bildungsniveau und sie sind in der Fabrik am Fließband 8 Stunden lang am Tag, tun sie Teil A und Teil B. Beide dasselbe, sehr monoton. Sie haben dieselben Pausenzeiten, aber bei diesen Frauen gibt es einen Unterschied, einen entscheidenden Unterschied. Die eine Frau bekommt für diese Arbeit am Ende des Jahres 30.000 Euro, die andere 30 Millionen Euro. Und nach ein paar Wochen wird die eine Frau sagen, na weißt du was, ich habe das langsam leid hier. Es ist ziemlich langweilig. Danke. Ich habe es langsam leid hier. Es ist ziemlich langweilig. Und die andere Frau wird sagen, na weißt du was, das ist eigentlich ein toller Job. Ich merke sogar, dass ich bei der Arbeit manchmal anfange zu pfeifen. Was passiert hier in diesem Moment? Zwei Menschen erleben völlig gleiche Verhältnisse, völlig verschieden. Und warum? Weil diese zwei Personen eine völlig andere Zukunftserwartung haben. Damit will ich nicht sagen, dass Geld alles löst, nein, aber es zeigt uns etwas. Die Erwartung, die wir an die Zukunft haben, die Hoffnung, die wir haben, sie macht etwas auch schon mit unserer Gegenwart. In unserem Hier und Jetzt, so wie du in deinem Alltag unterwegs bist, so wie du lebst. Und jetzt gehen wir auf Ostern zu, heute ist Palmsonntag und wir feiern das größte Hoffnungsfest überhaupt. Und die größte Hoffnungsbotschaft, die wir haben, die wir als Christen haben und die wir mit anderen Menschen teilen müssen. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir uns heute mit diesem Thema Hoffnung beschäftigen und ich möchte das tun. Wir haben den Predigtext schon gehört aus Markus 5 mit diesem Jairus, diesem Synagogenvorsteher. Und wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne mit dem Text gehen, denn ich möchte mit euch zusammen heute mit Jairus das nochmal nacherleben. Was hat er erlebt in dieser Situation dort? Und Markus berichtet uns, dass eben Jairus sich aufmacht zu Jesus. Und irgendwie ist es Markus wichtig, dass er uns auch sagt, wer dieser Jairus war. Er war nämlich Synagogenvorsteher. Er war sowas, ja, wie so ein Gemeindevorsteher, hat sich um den Gottesdienst dort in der Synagoge gekümmert und ausgerechnet der geht zu Jesus. Das fällt uns im Text nicht auf, aber ich glaube, das war was ziemlich Besonderes. Und das hat ziemlich Aufsehen erregt, dass gerade er zu Jesus geht. Gerade er. Und die Sache ist für uns dann aber auch klar. Wir würden es genauso machen. Wenn es um unsere Tochter, um unser Kind geht, dann lassen wir nichts unversucht. Und das macht der Jairus hier. Er lässt nichts unversucht und seine Hoffnung setzt er jetzt auf diesen Jesus, von dem er wahrscheinlich schon einiges gehört hat. Es hat sich rumgesprochen, dieser Jesus. Und wir sehen das ja auch in Markus, wird uns berichtet, dass ziemlich viel los war dort am Ufer, wo Jesus gerade mit dem Boot ankam. Jairus kämpft sich durch die Menge und geht zu Jesus. Er setzt seine Hoffnung auf Jesus. Und ich finde, dieser Text, den wir uns heute Morgen anschauen, der stellt uns immer wieder Fragen, glaube ich, uns persönlich, dir ganz persönlich, mir und uns zusammen. Und so möchte ich dir heute immer wieder ein paar Fragen stellen. Und eine erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist: Wo erwartest du, dass in deinem Leben was passiert? Wo erwartest du in deinem Leben, dass etwas passiert? Vielleicht gibt es das in deinem Leben, dass du dir wünschst, dass da etwas eintritt. Vielleicht hast du etwas. Vielleicht so wie Jairus, vielleicht aber auch ein bisschen kleinere Hausnummer. Oder noch konkreter gefragt, gibt es etwas in deinem Leben, wo du erwartest, dass Jesus etwas tut? Und ich glaube, dass Jairus, ja, dass er uns einlädt, das genauso zu machen wie er. Uns zu Jesus durchzukämpfen. Mit dem, was wir erwarten von ihm. Ich glaube, dass uns dieser Text einlädt, uns es so zu machen wie Jairus. Zu Jesus zu kommen. Mit dem, was uns beschäftigt, was uns Sorgen, was uns Angst macht, das, was wir auf dem Herzen haben, wo wir uns wünschen, dass Gott etwas tut, dass Jesus etwas tut. Und manchmal bedeutet das, dass wir uns durchkämpfen müssen. Das ist manchmal nicht so einfach. Und die Hindernisse, die kennst du aus deinem Leben. Und für Jairus war es eben auch nicht einfach. Er musste sich durchkämpfen zu Jesus. Vielleicht hat er sich auch gedacht, oh, was sagen jetzt die Leute, wenn ich jetzt dahin gehe? Was ist ihm egal? Er macht sich auf, er geht zu Jesus. Und er wagt diesen Schritt und Jairus erlebt, dass Jesus ihn ernst nimmt, dass er auf Jesus eingeht. Und so kommt es zu einer Szene, die ein bisschen komisch ist, muss ich sagen. Eine Zeit lang war das für uns unvorstellbar, durch so ein Menschengedränge zu gehen, ist ja noch nicht so lange her. Und das passiert jetzt aber, dass quasi Jesus zusammen mit den Jüngern und Jairus jetzt sich aufmachen zu Jairus nach Hause. Aber es ist viel los dort an diesem Ort. Und sie drängen sich irgendwie da durch die Menschenmenge und es wird keine Rettungsgasse gebildet. Also so, ne, alle zur Seite, Jesus mit Jairus einfach durch, weil wir erfahren ja etwas in unserem Text. Vers 22, Jairus sagt, meine Tochter liegt im Sterben. Meine Tochter liegt im Sterben. Da muss es eigentlich schnell gehen. Da drängt die Zeit. Aber irgendwie arbeitet sich Jesus zusammen mit den Jüngern jetzt durch diese Menschenmenge und der Jairus hinterher. Und vielleicht ist er auch sehr ungeduldig und sagt, ja, jetzt habe ich Jesus, jetzt möchte ich aber auch, dass er schnell wie möglich zu mir nach Hause kommt. Aber es passiert nicht. Und in unserem Text passiert jetzt etwas ganz Wichtiges, aber auch was ganz, ja, Schwieriges, finde ich. Da taucht nämlich jetzt so eine Frau auf. Da beginnt sich in diese Geschichte von Jairus und Jesus jetzt so eine andere Geschichte einzuschlängeln, und das ist die dieser Frau. Und Markus stellt uns diese Frau vor. Er stellt uns diese Frau vor mit ihrer Krankheitsgeschichte. Diese Frau leidet seit 12 Jahren unter Blutfluss. Diese Frau ist durch eine lange Leidenszeit gegangen und auch sie kämpft sich an diesem Tag, ausgerechnet an diesem Tag, zu Jesus. Und auch sie ist in diesem Gedränge, genauso wie Jairus. Und diese Frau, sie kämpft sich zu Jesus durch, aber sie gelingt es nicht, irgendetwas zu sagen, sondern sie berührt nur Jesus. Sie berührt irgendwie ein Stück von seinem Gewand, aber dann passiert etwas. Kraft geht aus, so berichtet uns das Markus, und die Frau wird geheilt. Die Frau wird geheilt. Und Jesus hält an, stopp. Mitten im Gedränge hält er an, er hat das gemerkt und möchte wissen, wer das war. Und Markus berichtet uns dann, dass das ziemlich absurd ist, was Jesus möchte, weil die Jünger sagen das ja auch. In Vers 31 sagen die Jünger, Herr Jesus, du siehst doch, wie viele Leute hier sind. Und jetzt möchtest du wissen, wer dich gerade berührt hat. Es haben dich gerade viele Leute berührt. Es hat dich einer angerempelt, es hat dich vielleicht noch jemand anders angefasst. Und jetzt möchtest du wissen, wer dich gerade berührt hat. Das ist ziemlich schwierig herauszufinden, Jesus. Aber Jesus möchte das wissen. Jesus möchte diese Person kennenlernen, die gerade gesund geworden ist. Jesus hat gemerkt, dass Kraft von ihm ausging. Und jetzt stellt euch das mal vor, wir sind in diesem Getränke und da ist diese Frau, die irgendwie noch in der Nähe von Jesus ist, da sind die Jünger, da ist Jesus und da ist ja noch jemand, da ist ja Jairus. Wie hat der sich gefühlt in diesem Moment? Wie hat der sich gefühlt? Vielleicht hat er ein bisschen auf die Uhr geguckt, ne? Jesus, komm, komm in die Pötte, wir müssen doch los. Meine Tochter liegt im Sterben und jetzt bleibst du stehen und möchtest irgendjemand kennenlernen, der gesund geworden ist. Ich finde, hier passiert etwas, hier stößt etwas zusammen. Hier stößt Gottes Zeitpläne und die Zeitpläne von Jairus kollidieren hier. Und ich glaube, das Gefühl, das kennen wir auch. Wir machen es mal ganz banal mit einem Beispiel. Es gibt unterschiedliche Typen von Pünktlichkeit, das kennst du wahrscheinlich und vielleicht bist du einer von denen. Es gibt Leute, die kommen immer zu früh. Kennt ihr die? Oder seid ihr so einer? Also man trifft sich und dann klingelt schon um 10 vor und du bist noch am Aufräumen. Ne? Und dann sind die schon da. Willst du ja auch nicht vor der Tür stehen lassen, ne? Dann musst du halt durch. Dann gibt es die, nach denen kannst du die Uhr stellen. Ne? Die kommen wirklich punktgenau. Dann gibt es die, ich würde mal sagen, Akademikertypen, Viertelstunde immer zu spät. Ne? Kann man mit einplanen. Und dann gibt es die, mit denen brauchst du eigentlich gar nicht richtig rechnen. Die kommen oder auch nicht. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt. Du verabredest dich mit jemandem und da kommt jemand zu spät. Und dir ist das vielleicht sogar wichtig. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, eben banales Beispiel, aber das Gefühl kennen wir ja, dass wir uns zurückgesetzt fühlen, dass wir uns nicht wertgeschätzt fühlen, wenn jemand unpünktlich kommt, wo es vielleicht sogar wichtig ist. Kann es sein, dass Jairus sich genauso fühlt in diesem Moment? Natürlich nicht so banal, sondern viel, viel tiefgreifender, aber kann es sein, dass er sich so fühlt gerade? Zurückgesetzt. Wenn Gott sich nicht an meinen Zeitplan hält, dann fühle ich mich zurückgesetzt. Aber ich glaube, Jesus hat etwas vor. Und ich glaube, dass das auch wieder in unser Leben trifft. Nicht nur im Sport, sondern in vielen Bereichen unseres Lebens haben wir ein Motto und das ist schneller, höher und weiter. Und Jesus macht etwas anderes hier an dieser Stelle. Jesus kehrt das um, es ist sozusagen eine göttliche Umkehrung. Jesus sagt langsamer, tiefer und näher. Das möchte Jesus, langsamer, tiefer und näher. So möchte er Beziehung zu uns haben. Intensiver, nicht schneller, nicht mehr, sondern tiefer, näher und langsamer. Und so glaube ich auch, dass das, was hier passiert, kein Zufall ist. Ich möchte euch damit hineinnehmen, gedanklich. Also Markus berichtet uns diese Geschichte. Und er hätte ja auch diese Geschichte der Frau weglassen können. Macht er aber nicht. Und wenn du ins Lukas und ins Matthäus-Evangelium blätterst, entdeckst du, dass sie auch genau diese Geschichte so erzählen. Auch mit dieser Frau und mit der Jairus. Und die Frage ist, warum macht das der Markus, warum macht das der Lukas, warum machen das die drei Evangelisten? Und ich glaube, sie machen es nicht nur, weil diese Geschichte parallel passiert ist, eben zur selben Zeit, sondern sie machen es auch, weil die Geschichten etwas miteinander zu tun haben. Diese Geschichten haben etwas miteinander zu tun. Ich glaube, dass Jairus an diesem Moment etwas lernen kann von dieser Frau, was sie mit Jesus erlebt hat. Und ich glaube, dass wir auch etwas lernen können von dieser Frau mit Jairus zusammen. Eben, diese Geschichten, sie haben etwas miteinander zu tun. Lasst uns das einen Moment lang anschauen. Eine erste Sache, die wir entdecken können, ist, dass Markus uns beschreibt, dass die Frau 12 Jahre lang gewartet hat. Die Frau hat 12 Jahre lang gewartet und dann erlebt sie etwas, nämlich dass sie nicht vergessen ist. Nach 12 Jahren erlebt sie, dass Jesus sie heilt und dass sie sogar gesehen wird. Jesus bleibt stehen, will diese Frau kennenlernen. Interessant ist, dass wir am Ende unseres Textes erfahren, dass die Tochter von Jairus 12 Jahre alt ist. Ich glaube, Jairus kann etwas lernen davon. Jairus, so lange wie du deine Tochter gesund hattest und nicht todkrank, so lange hat diese Frau gelitten. Kann es sein, dass das in diesem Moment Jairus ganz nahe kommt, diese Geschichte, weil er mit diesen 12 Jahren etwas verbinden kann. Denke nicht, wenn Jesus zu spät kommt, dass du es nicht wert bist und dass du selbst schuld bist. Ich glaube, wir können mit Jairus eben auch lernen, Jesus vergisst uns nicht. Jesus vergisst dich nicht. Ein zweiter Punkt. Es geht allein um Jesu Vollmacht. Das wird so deutlich. Es ist nicht irgendwie Magie, sondern die Kraft liegt bei Jesus. Von ihm geht Kraft aus. Er ist der Messias. Und dann noch eine dritte Sache. Die Kraft, die liegt nicht in deiner Hand. Jesus sagt der Frau in Vers 34, dein Glaube hat dich gerettet. Die Kraft liegt aber nicht in deiner Hand, sondern in seiner Hand. Spurgeon hat zu dem Text mal folgendes Zitat aufgeschrieben oder in der Predigt auch so gesagt, wie sehr die Hand deines Glaubens auch zittern mag, wenn sie nur den Saum des Kleides vom Heiland anrührt, wird Kraft von ihnen dich fließen. Die Kraft liegt nicht in der Hand, die anrührt, sondern im göttlichen Erlöser, der angerührt wird. Darum geht es. Es geht nicht um deine Kraft. Es geht nicht, wie toll du bist, sondern es geht darum, wie toll Jesus ist und wie kraftvoll er ist. Davon hängt alles ab. Egal, mit wie viel Kraft wir zu Jesus kommen, es liegt nicht an uns, sondern es liegt an seiner Kraft, die er hat. Eine vierte und letzte Sache, die wir entdecken können, zusammen mit Jairus, Jesus gibt mehr. Jesus gibt mehr. Die Frau erwartet eine Heilung, aber wenn wir genau hinschauen, bekommt die Frau viel, viel mehr. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann wissen wir, was mit Frauen war, die unter Blutfluss litten. Einmal im Monat, regelmäßig, waren sie eben unrein, waren distanziert von anderen. Die Frau erlebt das 12 Jahre. Das heißt, die Frau bekommt in diesem Moment nicht nur eine Heilung, sondern auch eine soziale Wiederherstellung. Sie ist wieder Teil von der Gemeinschaft. Diese Frau bekommt eigentlich viel, viel mehr. Lass uns zurück zu Jairus kommen, der übrigens immer noch dasteht und wartet, ne? An diesem Moment, wo er dort wartet, kommt ein Botschafter. Und dieser Botschafter bringt eine Nachricht, die, ich glaube, ziemlich brutal einschlägt in diese Situation. Was sagt dieser Botschafter? Vers 35. Deine Tochter ist gestorben. Deine Tochter ist gestorben. Wie ging es Jairus in diesem Moment? Es ist wirklich schwer, sich da hineinzuversetzen. Wie hat er sich gefühlt? Aber hier passiert etwas. Hier kommt Vertrauen in eine ganz große Krise. Weil wir müssen uns ja zurückerinnern, Jairus kämpft sich zu Jesus. Er fasst Vertrauen in Jesus und jetzt das. Jetzt wird er enttäuscht. Und vielleicht hat Jairus gesagt, ey, um alle kümmert sich Jesus. Um alle kümmert er sich, nur nicht um mich. Was ist denn mit mir? Was ist denn mit meiner Tochter? Die Frau wird gesund und meine Tochter ist tot. Was stirbt bei dir gerade? Wo erlebst du das vielleicht gerade in deinem Leben, dass etwas stirbt? Eine Hoffnung, dein Vertrauen auf Jesus, dein Glaube daran, dass er noch etwas tun kann. Was stirbt bei dir gerade? Und dann passiert noch mehr. Und das tut es ja nicht besser machen. Da kommt dieser Ratschlag aus der Menge, Vers 35, was bemühst du den Meister noch länger? Komm, Jairus, lass den Jesus mal jetzt seine Sachen machen, der hat genug zu tun. Geh nach Hause, kümmere dich um deine tote Tochter. Was für ein Kommentar. Aber ich glaube, ein Kommentar für uns und unser Leben. Wo bist du am Punkt, wo du Jesus nach Hause geschickt hast? Wo du kein Vertrauen mehr auf den Meister setzt? Wo hast du Jesus vielleicht schon längst nach Hause geschickt? Es geht weiter. Und es ist total spannend, wie Jesus reagiert hier in diesem Moment. In Vers 36, und der ist wirklich wichtig, weil wenn wir jetzt verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander legen würden, würden wir entdecken, die sind unterschiedlich übersetzt. Manche Bibelübersetzungen übersetzen so: Jesus hatte zugehört und er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Jetzt gibt es aber andere Übersetzungsmöglichkeiten, die übersetzen vor allem diesen ersten Versteil ganz anders. Die übersetzen, und Jesus schenkte den Worten keine Beachtung. Und dann wandte er sich zum Synagogenvorsteher und spricht mit ihm. Und das ist ja schon ein Unterschied. Ich würde mich für B entscheiden. Jesus schenkte den Worten keine Beachtung. Und warum würde ich mich dafür entscheiden? Weil es Jesus ist. Weil sein Wort über allen Wörtern steht. Und Jesus sagt nicht, na, ich komme zu spät, aber ich habe dich trotzdem lieb, Jairus. Sondern Jesus sagt etwas bedeutend anderes. Das, was die Menschen hier sagen, das beachte ich nicht, weil ich Jesus Christus bin. Weil ich da drüber stehe. Ich bin noch nicht am Ende. Und dann sagt Jesus, fürchte dich nicht, glaube nur. Und dieses Glaube nur, da würden wir sagen, ja nur, es ist schon ziemlich herausfordernd, gerade in dieser Situation jetzt noch Jesus zu vertrauen. Es ist ja schon ziemlich viel passiert, was Vertrauen eigentlich in eine Krise bringt. Was Hoffnung kaputt macht. Was ist Glaube in diesem Moment? Glaube wird vielleicht eine Haltung, wo ich aus einer Hoffnungslosigkeit mich entschließe, Jesus zu vertrauen. Mich festklammern an das, was Jesus sagt. Fürchte dich nicht. Und dann passiert etwas Schönes in dem Text. Jesus geht mit Jairus weiter. Er ist total hoffnungslos. Er zweifelt vielleicht immer noch, aber Jesus bleibt da. Jesus geht mit. Und Jesus macht sich auf den Weg in das Haus von Jairus, am Ende unserer Geschichte. Und Jesus begegnet etwas, was natürlich total klar ist. Er kommt in dieses Haus zusammen mit ein paar seiner Jünger und die Menschen weinen und sind traurig. Natürlich, da ist gerade ein Kind gestorben. Aber Jesus sagt etwas in diesem Moment, was die Gefühlslage total ändert. Jesus sagt, deine Tochter schläft nur. Und was machen die Menschen im Text? Sie springen von Weinen ins Lachen, ins Auslachen, ins Spotten über Jesus. Wie kann er so etwas sagen? Deine Tochter schläft nur. Und tatsächlich ist das ja die Frage, warum sagt Jesus das? Ist das irgendwie eine total schlechte medizinische Diagnose, dass Jesus das gar nicht merkt, dass sie tot ist? Und dieses Todsein als Schlafen interpretiert? Es ist irgendwie nett gemeint, so, na, irgendwie das schön zu reden, diese Situation. Warum sagt Jesus das? Deine Tochter schläft nur. Das, was hier in diesem Haus von Jairus passiert, das müssen wir von Ostern her denken. Wir können es nur von Ostern her denken. Für die Menschen damals kam Ostern erst. Aber Jesus, der die Macht hat über Leben und Tod, für den ist dieses tote Kind oder der Tod dieses Kindes nur ein Schlaf, nur ein Nickerchen. Und deswegen sagt Jesus, deine Tochter schläft nur. Für ihn, der die Macht hat über den Tod, ist dieser Tod der Tochter nur ein Schlaf. Und dann passiert etwas Wunderschönes. Jesus geht in dieses Haus und er greift diese Hand von diesem Kind und er sagt etwas. Er sagt, Talitha kum. Talitha kum, das Aramäisch. Und anscheinend war es so wichtig, dass uns Markus das hier sogar aus dem Aramäischen aufschreibt. Talitha ist das Mädchen und kum ist das Aufstehen. Aramäisch, so hat Jesus gesprochen. Und es steckt so viel drin in diesem Talitha kum. Denn es ist nicht nur so ein Mädchen, steh auf, sondern es ist was total Liebevolles. So ein Schatz, Liebling, Prinzessin, steh auf. Das ist so der morgendliche Weckruf der Eltern. Komm, steh auf. Es ist Zeit, den neuen Tag zu beginnen. Das steckt in diesem Talitha kum. Und vielleicht hat es uns deswegen Markus auch so überliefert, weil es so wichtig ist, was Jesus in diesem Moment sagt. Talitha kum, Mädchen, steh auf. Und Jairus hat mit einer Heilung gerechnet und was er erlebt, ist eine Auferweckung von den Toten. Und deutlich wird hier die Macht von Jesus. Und Jesus, und das ist so ein schönes Bild, Jesus nimmt dieses Kind an der Hand und führt es raus, raus zu den anderen Menschen, raus zum Vater. Aber in dem Moment, wo dieses Kind an der Hand geführt wird, ist sie in der Hand des ultimativen Vaters. Talitha kum. Ich glaube, Markus hat uns das aufgeschrieben, weil es auch uns gilt. Es gilt auch dir und es gilt mir. Mädchen, Sohn, steh auf. Talitha kum. Und wir werden es einmal hören, wenn Jesus wiederkommt. Sohn, Mädchen, Tochter, steh auf. Aber ich glaube, dass es uns Jesus auch zuspricht in den Situationen, wo wir vielleicht am Boden sind. Jetzt schon in unserem Leben. In Trauer, in Leid, in Hoffnungslosigkeit, in Angst, in Sorge. Talitha kum, Mädchen, steh auf. Sohn, steh auf. Wie kann Jesus das? Wie kann er unsere Hand halten, obwohl wir manchmal so schwach sind, so hoffnungslos, zweifeln, Angst haben, nörgeln, jammern? Und die Antwort ist seine Schwachheit. Jesus kann es sagen, weil er schwach geworden ist für uns. Paulus erklärt uns das im Korintherbrief, in Korinther 2. Da schreibt Paulus Folgendes. Er war schwach, als er gekreuzigt wurde. Doch jetzt lebt er durch Gottes Kraft. Genauso ist es bei uns. Wir teilen seine Schwachheit, weil wir mit ihm verbunden sind. Und gerade deshalb, wegen unserer Zusammengehörigkeit mit ihm, haben wir auch durch Gottes Kraft Anteil an seinem Leben. Und im Garten Gethsemane, kurz vor dem Kreuz, da erlebt Jesus die ultimative Verspätung des Vaters. Da kommt nämlich kein Vater mehr. Und da sagen wir, dein Sohn liegt im Sterben. Aber da kommt keiner. Jesus stirbt. Jesus wird schwach für uns. Jesus verliert für einen Moment lang die Hand des Vaters für uns, dass er das sagen kann, Talita kum. Talita kum. Darin steckt viele Hoffnung, nämlich unsere Osterhoffnung. Dass Jesus uns aufrichtet und dass Jesus uns Hoffnung schenkt, die über den Tod hinausgeht. Eine Hoffnung, die aber nicht irgendwann später mal eintritt, sondern die jetzt schon etwas mit deinem und meinem Leben macht. Unser Leben verändert. Vielleicht auch das von anderen Menschen. Wir sind heute durchgegangen mit Jairus und ich habe euch einige Fragen gestellt und ich habe sie auf der letzten Folie nochmal für euch zusammengefasst. Vielleicht eine Frage, die du mitnehmen kannst, die du jetzt auch gleich, wenn wir noch ein Lied gemeinsam singen, vor Gott bringen kannst. Jairus erlebt das, er geht zu Jesus. Wir haben uns die Frage gestellt, wo erlebst du, wo erwartest du, dass etwas in deinem Leben passiert? Wo wünschst du dir, dass Jesus eingreift? Wo erwartest du, dass Jesus handelt? Aber auch die Frage, was gerade bei dir stirbt. Wo hast du innerlich Jesus vielleicht schon an Punkten in deinem Leben nach Hause geschickt und erwartest einfach nichts mehr von ihm? Und dann aber auch diese Frage, die oder den Zuspruch, den Jairus bekommt, fürchte dich nicht. Wo erwartest du das? Wo wünschst du diesen Zuspruch in deinem Leben? Wo wünschst du dir, dass das eintritt, dieses keine Furcht zu haben? Und zum Schluss möchte ich dir nochmal dieses Talita kum zusprechen, in der jetzt so viel Hoffnung steckt für dein und mein Leben. Lasst uns gemeinsam antworten in einem Lied. Amen.